Moin, Lena.
Moin, Marie. Im Sinne aller und auch zum Schutz aller muss ich einen Disclaimer aussprechen, denn wir nehmen kurz nach dem Sieg des HSV auf. Es könnte sein, dass sich eine Partei hier im Podcast unerträglich verhalten wird. Und ihr müsst mit mir leiden, denn Marie ist manchmal echt eklig, wenn sie gewonnen hat.
Ihr werdet mein Grinsen durch die gesamte Aufnahme spüren. Wo auch immer ihr das hier hört, ich schicke euch das.
Oh, ich sehe es bis hierhin. Gut, damit müssen wir leben. Mit ein paar anderen Sachen kann ich aber nicht so gut leben, die unter der Woche passiert sind. Und das bringt uns eigentlich direkt rein in das erste Thema heute. Es ist gar nicht so lange her, dass wir aufgenommen haben. Deswegen ist jetzt auch gar nicht so viel passiert, abseits unserer Clubs und der Spiele, die wir gleich natürlich besprechen. Aber es gab sowieso eine Situation, und das haben wir erwartet, bei den internationalen Spielen, ob Champions League oder Europa League oder Conference League, über die wir sprechen müssen. Und ich glaube, die prägnanteste ist eigentlich die der Stuttgart-Fans in Deventer, korrekt?
Ja, Stuttgart wird einen großen Teil dieser Folge ausmachen, fällt mir gerade auf, wenn wir auch nachher das Spiel von uns besprechen. Aber ja, leider starten wir in beiden Fällen mit was nicht so schön für sie rein. Ersteres mit den Fans und nachher, dass wir sie fertig gemacht haben. Da greift der Disclaimer.
Fertig gemacht finde ich sehr hochgegriffen, aber sprechen wir noch drüber. Sprechen wir erstmal darüber, wie vor allem die Behörden die Fans fertig gemacht haben beim Auswärtsspiel. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Alexander Werle, der ist ja Vorstandsvorsitzender des VfB und war selbst vor Ort. Und ich glaube, das rückt das Ganze nochmal in ganz gutes Licht, denn viele Fans wurden aufgehalten vorm Stadion beziehungsweise schon im Stadtgroßraum. Und alles, was die Behörden da so entschieden haben, hat Werle ungefähr so kommentiert. Zitat: Ich war die ganze Zeit vor Ort am Treffpunkt der Fans und konnte mir ein Bild von den Gegebenheiten machen. Die örtlichen Behörden haben aus für uns überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen ein Betretungsverbot für Teile unserer Fans ausgesprochen. Wir sind mit den Behörden und der UEFA im engen Austausch und drängen auf eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse. Dieses unverhältnismäßige Vorgehen gefährdet unsere Fankultur. Zitat Ende. Sehr stabiles Statement für einen Funktionär, right?
Erstmal das und auch wieder so unglaublich diplomatisch für das, was dort eigentlich passiert ist. Also die Videoaufnahmen, die rumgegangen sind, fand ich gruselig.
Mal sehr wieder. Belastende Videoaufnahmen. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, die Bilder aus Gießen oder die aus Deventer. Weil beides betrifft uns ja, sowohl als Antifa als auch als Fans.
Absolut. Ich finde es halt schade, weil ich habe das Gefühl, dass solche Szenen, ja, okay, das hat jetzt nichts unbedingt wieder mit deutscher Politik direkt zu tun, weil es wieder international passiert, aber dass solche Szenen wahrscheinlich gar keine Erwähnung auf dieser Innenministerkonferenz finden, so dass da halt wieder gar nicht drüber geschnackt wird einfach.
Aber ja, und dass auch diese Bilder so normalisiert sind, dass auch Menschen, die halt so mit Fußball und Fankultur wenig zu tun haben, das halt als normale Bilder in den Nachrichten wahrnehmen. Also, dass da gar kein Aufschrei stattfindet außerhalb von Fanszenen, dass einfach Behörden so willkürlich mit Menschen und ihren Freiheitsrechten umgehen. Und genauso erleben wir das ja auch in einem sehr wackeligen Vergleich, aber schon im Vergleich, den man ziehen kann, finde ich, was die Situation in Gießen und die Gegendemo der sehr vielen organisierten Gruppen aus antifaschistischer Richtung angeht, rund um die Neugründung der AfD-Jugend, dass halt, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen von behördlichen Maßnahmen willkürlich Opfer werden, dass dann nicht gern so genau hingeschaut wird, wenn es der großen Mehrheit gerade in Kram passt. Und da bin ich zumindest immer noch der Hoffnung, und statistisch liegt es auch näher als bei Fußballfans, weil wir als Menschen der Fankultur sind schon in der Minderheit in diesem Land. Das sind ja nicht die Mehrheit der Leute Fußballfans. Aber ich hoffe schon, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land antifaschistisch denkt. Und dann solche Bilder zu sehen, tut noch mal mehr weh, wenn du als Fußballfan irgendwie regelmäßig solche behördliche Willkür erlebst. Und ich denke, das geht halt auch vielen aus der linken Szene so, dass solche Bilder für die keine Neuheit sind. Aber jetzt sind sie zumindest mal groß in den Nachrichten. Wobei da die Informationslage auch schwer, ebenso wie wenn Auswärtsfans irgendwo diskreditiert werden und von behördlichen Maßnahmen Opfer. Du findest gar nicht so gut Berichterstattung darüber. Ging dir das auch so?
Absolut, es ist richtig schwer, sich darüber zu informieren. Und gerade so im Fußballkontext, ich finde es erschreckend, du hattest gesagt, dass man sich so schnell an die Bilder gewöhnt und dass gerade bei Fan, also Leuten, die keine Fans sind, Leute, die nicht in dieser Fußballbubble stattfinden, dass die richtig desensibilisiert sind für solche Bilder wie, keine Ahnung, Polizei prügelt auf Fußballfans ein oder die werden irgendwie in den Bussen festgehen oder whatever, was wir alle schon diskutiert haben. Ich finde aber auch, dass das innerhalb der Bubble richtig desensibilisiert wird, weil klar sollte man nicht immer auf irgendwelche Online-Kommentare hören, aber aufgrund der mangelnden Informationslage greift man dann doch darauf zurück zu gucken, was in den sozialen Medien dazu gesagt wird, welche Videos werden gepostet, was wird gesagt. Und ich sehe erschreckend viele Kommentare, die dann so etwas darunter schreiben wie, ja, typisch im Fußball selbst schuld, deswegen fahre ich nicht auswärts oder so. Ja, schön für dich, dass du dich da zurückhältst und schützen möchtest, aber dass wir dort eine Problemlage haben, die adressiert werden muss, über die diskutiert werden muss, wo etwas geschehen muss. Das ist unabhängig davon, ob du dich sicher fühlst, auswärts zu fahren oder nicht. Und das habe ich richtig viel lesen müssen, schockiert.
Ja, da werden oft so zwei Sachen vermischt, die natürlich auch Überschneidungspunkte haben, aber deren Vermischung irgendwie nicht zur Lösung beiträgt. Natürlich gibt es massiv noch Fanszenen, auch in Deutschland, die Probleme haben mit Menschen, die sich unter diese Fans mischen und eigentlich ganz andere Interessen haben. Das sind Leute, die für den rechten Rand rekrutieren. Das ist aber ein generelles Phänomen, was wir im Sport und vor allem in Vereinskultur beobachten. Also man nenne nur die ganzen Kampfsportvereine, die von rechten Gruppierungen dominiert und wenn nicht sogar gegründet werden, einfach um junge Leute zu rekrutieren. Und das ist im Fußball ja auch schon immer Thema gewesen, denn wer gehört zur Fankultur und vor allem zur organisierten Kultur der Ultras? Meistens junge Leute. Also wenn du so 50, 60 bist, dann hast du halt einfach die Kraft nicht mehr, das mitzumachen. Das ist auch völlig fair. Dann kannst du gerne irgendwann rüber auf den Sitzer, da sehe ich mich dann auch. Aber eben weil das so ist, sind das ja attraktive Strukturen für Leute, die andere Missionen haben. Und die gibt es aber in allen gesellschaftlichen Gruppen. Und wir müssen nicht so tun, als wäre der Fußball der einzige Ort, wo das so ist. Aber trotzdem sollten wir darauf gucken. Und dennoch darf das ja nicht irgendwie die Maske sein, die dem Fußball übergestülpt wird oder den Fans, um dann willkürlich alle Fans zu diskriminieren, wenn sie eine Auswärtsfahrt mitmachen. Und das haben wir ja schon häufiger erlebt. Also ich muss jetzt nicht zum 100. Mal das Beispiel erster Spieltag Werder Wolfsburg anbringen, was völlig überzogen war mit einem Betrittsverbot der Innenstadtbereiche in Wolfsburg für Werder-Fans. Es gibt einfach behördliche Maßnahmen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben von dem, was da an Gefahrensituationen stattfindet. Eine sehr interessante Aussage dazu habe ich diese Woche noch gelesen von einem Rettungssanitäter. Der hat mit dem Dachverband der Fanhilfen gesprochen und hat den Fußball eher als ein Vorzeigebeispiel genannt, nämlich Zitat, es ist so, dass wir entgegen der öffentlichen Wahrnehmungen in anderen Bereichen das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte im Stadion nicht kennen und dass die Besucher uns bei der Arbeit eher unterstützen. Und ich finde, das ist nochmal ein wichtiges Zitat an dieser Stelle zu nennen, denn es gibt so wichtige Strukturen, die wirklich von Fans mitbegründet sind und gestützt werden, ehrenamtlich, die für Dinge sorgen, die den Stadionbesuch sicherer machen. Und du diskreditierst all diese Arbeit, all diese Ehrenämter mit solchen pauschalen behördlichen Maßnahmen.
Absolut. Es ist halt wirklich dies, dass der Fußball den schlechten Ruf hat und dementsprechend auch mit dem Auge beobachtet wird und auch auf dem Kieker ist, während alles, was im Fußball zu kritisieren ist, Fanausschreitungen, das, was du erwähnt hast mit beispielsweise, dass die Clubverhältnisse interessant sind für die Rekrutierung, für sonst was für Zwecke, auch politisch, das findest du ja überall sonst. Wir haben tausendmal über Konzerte, über Großveranstaltungen geredet und das mit dem Problem von rechts und Co., das findest du überall, in jedem Schützenverein findest du das, in jedem anderen Sportverein, in jeder Konstellation, wo Menschen zusammenkommen und gerade auch noch mit einem nationalen Bezug, beispielsweise der Stadt geschuldet oder whatever, das findest du überall, aber der Fußball ist dann das prominente Problem und das ist halt okay, das auch dort mit zu diskutieren. Das ist etwas, was wir auch uns bewusst sein müssen als Fußballfans, dass der Fußball bestimmte Punkte hat, wo man dran arbeiten muss. Aber sobald sich gegen die Faktenlage gestellt wird, und das haben wir jetzt in den letzten Folgen 1 Milliarde Mal besprochen, ist das halt nicht mehr in Ordnung. So, und das passiert links wie rechts. So überall geschieht das gerade.
Ja, aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass das auch ein Indiz dafür ist oder dass du anhand des Fußballs und wie zum Beispiel Behörden oder der Staat damit umgehen, ganz gut erkennen kannst, wie konservativ die Regierung ist. Also du merkst es ja sehr, sehr doll. Wir brauchen nicht drüber reden, dass auch in den Niederlanden eben Deventer eine sehr konservative Regierung aktuell am Start ist, dass auch da ein Rechtsruck zu verzeichnen ist, genau wie in vielen anderen europäischen Ländern, die ja schon seit längerem sehr rigoros gegen Auswärtsfans vorgehen und auch gegen Reisefreiheit. Und der Fußballfan ist halt auch einfach eine Art Tourist, der nicht gern gesehen ist. Und wann das so gekommen ist, das mag ich jetzt nicht zu datieren. Aber es liegt bestimmt auch an den Jahren, in denen Fußballfans auch in der Mehrheit und deshalb so pauschal ausgedrückt in diesem Fall absichtlich, sich nicht gut verhalten haben. Wir müssen ja nicht leugnen, dass es Zeiten gab, die so waren. Das waren Zeiten, da waren wir zum Glück noch nicht da oder Fan. Und ich glaube, dann wäre das für mich auch was anderes gewesen. Dann hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, ob ich ins Stadion gehe oder nicht. Aber wir haben doch so viel Fortschritt und so viel Arbeit geleistet. Und mit wir meine ich die Fankultur und nicht ich persönlich oder so. Aber es ist so viel Arbeit geschehen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir ganz wirklich neutral behaupten können, basierend auf Fakten, der Fußball ist sicher und die Stadien sind sicher. Und in einer Lage, auch politisch, in der Fakten nicht anerkannt werden, so wie wir sie gerade erleben, mit dem Rechtsruck, auch in mehreren europäischen Ländern, hast du ganz schlechte Karten, mit Fakten weiterzukommen. Und es ist traurig, weil viele auch in der Fanszene von verschiedenen Vereinen, im Dachverband der Fanhilfen, sich so viel Mühe geben, den Leuten, die wirklich Spaß am Fußball haben, Dinge mitgestalten, sich ehrenamtlich engagieren, den Weg zu ebnen für ein sicheres Vergnügen rund um ihren Verein, dass die so auf Granit beißen.
Das und vieles mehr könnt ihr nachlesen in unserem bald erscheinenden Sachbuch Fußballspiegel der Gesellschaft. Nein, aber könnten wir echt
Wir
mal
sind nicht weit
machen.
entfernt.
Nee, ich stimme dir 100%ig zu. Ich glaube, was noch eine große Rolle spielt, ist die Zeit, die du auch angerissen hattest, dass das halt nicht immer so war und dass das wiederum eine Zeit ist, 90er, 80er, wo Stadionbesuche auch in Deutschland und auch bei unseren Vereinen noch was ganz anderes waren, dass das eine Zeit war, die viele Leute, die jetzt eher in einer entscheidungstragenden Position sind, sehr geprägt haben. Also
Ja.
ich weiß nicht, ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast, aber wenn ich mit Menschen spreche, auch so aus familiärem Umfeld oder Freunde, die so die Generation 45 aufwärts, sogar älter 50 aufwärts sind, dass für die, die haben dann einen ganz anderen Bezug zum Fußball und was sicher ist und Stadionbesuch, die erzählen einem da Geschichten, was sonst was geschehen ist. Und wenn du dann ankommst und so etwas diskutieren möchtest wie Fanausschreitung, da hat die Polizei hart durchgegriffen, dann fangen die nur an zu sagen, was früher da eigentlich alles los war und dass Fußballfans ja eh diese Grundhaltung, also diese neue Welle an Fans, die ganz bewusst ihrem Verein nicht dahingehend schaden wollen und einen sehr gesunden Support haben, das kennen die gar nicht richtig. Und
Ja, und
das
ich
ist,
glaube,
glaube ich,
das
schwierig.
Traurigste ist, dass abseits von den Menschen, die ja berechtigte Sorgen haben, weil sie eben schon Jahre erlebt haben, in denen es anders war, auch wenn schade ist, dass sie ihren Blick nicht für die aktuelle Realität weiten möchten, sondern lieber an diesen Erinnerungen hängen. Das Tragische ist ja, dass es auch junge Leute gibt. Und ich habe das ganz oft in Gesprächen, das ist dann das andere Beispiel zu dem, was du angeführt hast, auch mit Leuten in unserem Alter, die ganz offensichtlich, begrifflich nicht unterscheiden können zwischen Ultras und Hooligans. Und das finde
Ja.
ich ganz belastend. Also da habe ich jedes Mal so einen inneren Bildungsauftrag in mir, wo ich so bin, stopp, stopp, stopp. Okay, müssen wir kurz klarziehen, müssen wir kurz erklären. Und es ist okay, wenn man sich mit einer Sache nicht auskennt, mit der man sich nicht beschäftigt, weil es ist ja auch eine Subkultur. Es ist popkulturell ein anderes Ding. Genauso wenig Ahnung wie ich von Taylor Swift hat, haben andere vielleicht vom Fußball. It's fine. Aber dann lasse ich mich halt auch korrigieren bei Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Auch wenn ich weiterhin eigentlich danach strebe, keine Ahnung von Taylor Swift zu haben, lasse ich mich ab und zu korrigieren. Und genauso finde ich es halt hilfreich, wenn Personen, die mit dem Fußball nicht so vertraut sind, sich dann auch von uns korrigieren lassen. Und mit uns meine ich die Fans, die sich damit beschäftigen, die vielleicht nicht selber irgendwie in Ultrakulturen unterwegs sind, aber halt näher dran und zumindest einen Blick darauf haben, der nicht so, vorbelastet oder negativ geprägt ist oder vor allem medial geprägt. Auch wichtig, dass wir dann einfach klarstellen, was der Fußball für uns ist und wie er auch sein kann. Und vor allem mit den Menschen, mit denen wir ins Stadion gehen oder den Vereinen, die wir gut finden, kann man ja auch sowas repräsentieren und zeigen und darstellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen für eben genau die Fans, die du gerade beschrieben hast, die bewusst ein sicheres Stadionerlebnis möchten und einen gesunden Support, aber die halt auch Interesse haben an bestimmten Fankulturaspekten, die auch damals vorgeherrscht haben, die für andere aber immer noch so ein rotes Tuch sind, wie Pyrotechnik und das Ganze drumherum oder diese Auswärtsfahrten. Aber es gibt einen gesunden Weg, das durchzuführen. Und den sehen wir ja beide regelmäßig im Stadion. Ich auch sehr häufig auswärts mittlerweile. Und ich glaube, die Leute wissen einfach nicht genug drüber. Ich kann es mir halt nicht anders erklären als diese pauschale Vorverurteilung.
Boah, ich glaube, wir könnten eine riesige soziophilosophische Diskussion hier aufmachen oder ein Riesenthema, weil das ist halt wieder heruntergebrochen, dieses können Menschen oder möchten Menschen über ihren Tellerrand hinausgucken, kann man Fakten annehmen, ist man bereit dazu, in einer Diskussion seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen und will nicht einfach nur die eigene Meinung durchdrücken, komme, was wolle. Das sind alles Probleme, die wir ja in ganz vielen anderen Feldern in der Gesellschaft auch haben. Der Fußball ist nur eins davon und arguably lang nicht das Wichtigste. So,
ja,
außer
aber jetzt
für uns natürlich.
Echt existenziell.
Ja, natürlich. Nur es ist halt am Ende wieder dieses Thema, dass man hoffen muss, dass die Menschen sich dem Thema gegenüber öffnen, auf wirkliche Experten hören und nicht einfach nur in Doku XY eingeblendet, ohne irgendeine Referenz steht da Experte für bla bla bla. So, ja.
Habe ich dir mal erzählt, dass es mein Berufswunsch war?
Experte zu sein.
Ja, nur danach habe ich mir mein Studium ausgesucht. Ich wollte gerne irgendwann mal im Fernsehen sein mit dieser Bauchbinde Expertin. Egal,
ja,
für was.
Ich erinnere mich. Weil ich finde das richtig lustig, wenn das manchmal bei so Doku steht und dann ist das so gar nichts Heftiges. Weißt du, jetzt nicht Experte für, keine Ahnung, norddeutsche Geschichte 18. Jahrhundert oder so, sondern sowas wie Experte für Franzbrötchen. Dann ist das einfach so ein Dude, der halt einfach jede Bäckerei in seinem Dorf einmal getestet hat und sagt, okay, ja, das ist das beste Franzbrötchen.
Vielleicht musst du Franzbrötchen noch kontextualisieren, weil wir haben Hörende nicht nur in Hamburg und Co.
Boah, Leute, dann, wenn ihr damit nichts anfangen könnt und euch gerade denkt, ich kenne das nicht, ich habe das noch nie gegessen, bitte,
ja,
holt es nach. Das ist, eigentlich ist das eine Mischung aus.
Habe ich auch noch nie gegessen.
Ist eine Mischung aus Brötchen und Zimtschnecke, würde ich sagen. Mega geil, ist super, kann ich nur
empfehlen.
Ich finde,
es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein Croissant gewesen, aber ist mal jemand draufgetreten.
Ja, und mit so ganz viel Zimtsirup drumherum, also
wir
es muss auch schon so
schmackhaft.
Sapschig sein. Ja, und es muss auch so einen Zuckerrand haben. Leute, macht einfach.
Kurzer
Nachtrag
zum Thema Experten. Mein Lieblingsexpertentitel ist immer noch Adelsexperte. Das sind die Besten. Die tragen immer coole Hüte. Die sind immer bei so Hochzeiten, Vereidigungen oder so, dann live auf Sendung. Und die beschäftigen sich ja ihr Leben oder ihr Berufsleben lang nur mit so einer irgendeiner inzestiösen Familie und so einer Monarchie.
Boah, aber eigentlich will ich auch so ein Deep Dive machen, weil die haben ihr Rabbit Hole zum Beruf gemacht. Dann sitzt dort eine und die redet wirklich eine halbe Stunde darum, was die Farbe bedeutet, die Queen zu dem und dem Anlass anhatte. So, das will ich auch. Möchte ich auch rummutmaßen.
This is the dream. Wenn ihr uns im Stadion sehen wollt, wie wir darüber philosophieren, welches Trikot und welche Farbe was bedeutet, dann sponsert diesen Podcast. Aber eigentlich sind wir ja weit entfernt davon, Kommentare über das Aussehen anderer zu machen.
Ah.
Es gibt aber auch Leute, die sind da nicht so weit entfernt von. Und damit wären wir nochmal beim VfB Stuttgart und dem Spiel gegen Deventer. Da gab es auch eine kleine Auseinandersetzung noch in der regulären Spielzeit, soweit ich weiß, Schlussphase, die sehr oberflächlich geworden ist von einer Seite.
Oberflächlich ist noch wirklich nett ausgedrückt. Also ich weiß nicht, warum. Aber der arme Angelo Stiller durfte sich da wirklich Gestiken gefallen lassen, die in Richtung des Aussehens seiner Nase gingen. Also wirklich sehr eindeutig ist es auf Video, das kann man auch nicht leugnen. So,
der Spieler leugnet es auch nicht, er hat am Ende sich nochmal dazu geäußert.
Ja, das ist auch gut, dass der sich dazu äußern musste. Ich check's nicht. Also wirklich, das kann einem doch so. Mir wäre nichts schiedegaler als die Nase meines Gegenspielers. So, der kann auch eine Clownsnase aufhaben und ich denke mir, ja, weird Fashion Choice, aber you do you, mach einfach. Das, ja, kann ich mir nicht erklären. Auf jeden Fall da, vermehrt, es gab mehrfach diese Geste. Kein Plan.
Wenn es um das Aussehen anderer geht, komme ich wirklich nicht umher, mich zu fragen, warum wir nicht alle einfach nach der Prämisse You do you leben. So, was juckt es dich? Also, solange jetzt niemand irgendwie nackt auf dem Spielplatz steht, weil das eine Straftat, sich vor anderen zu entblößen,
Der
sagt doch, was
Schalke-Mann!
ihr wollt. Oh mein Gott. Dieses Meme hortet mich immer. Schalke übrigens Tabellenführer an dieser Stelle, Shoutout.
Herzlichen Glückwunsch, bitte zieht
Zurück
euch
zu
nicht
Stiller,
aus.
seiner Nase und dem netten Herrn Edwardson, der meinte, da etwas zu sagen zu müssen. Der hat sich auch nach dem Spiel nochmal geäußert und hat es nicht besser gemacht. Hat ge als Grund angeführt für diese Situation und seine Aussage, Zitat, ich wollte unserem Team etwas zusätzliche Energie geben.
Hä? Das ist ja so eine
Indem man jemand anderen beleidigt?
Grundschul-Mobber-Logik. Ja,
Was ist
wirklich. Das, oh,
Schwachsinn?
Lena, erstmal Grundsatz natürlich, man sollte das Aussehen anderer Leute eh nie kommentieren, es sei denn, es ist etwas, was sich innerhalb von 5 Sekunden ändern lässt, sowas wie du hast was zwischen den Zehen oder so. Nur
Guter
das,
Punkt.
ja, nur dieses Verhalten mit so das auf der Nase und ich wollte dem Team Energie geben, das hat so den Vibe von diesem Highschool-Amerika-Film, wo es so eine Highschool-Mobber gibt, weißt du? Die dann
Ja,
so kommen
die in
und
der
das neue,
College-Jacke.
ja genau, in der College-Jacke, die im Football-Team sind und die dann so den neuen Schüler irgendwie mobben. Genau so eine Logik ist das.
Der Gute hat es auf jeden Fall hinbekommen, das Ganze noch mal schlimmer zu machen, denn er hat auch noch gesagt, Zitat, ich habe mich noch nicht entschuldigt und ich weiß nicht, ob ich das noch tun werde. Emotionen gehören zum Fußball dazu.
Also ich finde,
Es
so
wird
eine
immer
Beleidigung
schlimmer.
ist keine Emotion. So, also wie, ach mein Gott, wie empathisch, wie unintelligent möchtest du dahingehend sein? Wie wenig EQ möchtest du besitzen? Also gut, dass die euch 4-0 abgeschossen haben, wirklich.
Ja, besser ist. Das ist dann die gerechte Strafe. Und er hat auch eine kleine Geldstrafe bekommen. Die ist aber eher so symbolisch, soll wohl nicht so hoch gewesen sein. Aber eine genaue Zahl gibt es dazu scheinbar nicht.
Nee, gar keinen Bock mehr über den weiterzureden. Ich finde den Schalke-Punkt sehr gut, den du
Keine
gemacht hast.
Plattform.
Ja, keine Plattform, gar keinen Bock. Mehr Plattform für Schalke, der Hype-Train ist da. Ich glaube, wir sind beide mit an
Glaubst du
Bord
an den
und gegen.
Aufstieg?
Ja, ich
Ich
glaube
frag
dran,
dich.
ich hoffe es. Und gegen Paderborn konnten sie sich ja auch durchsetzen und den ersten Platz auf jeden Fall verteidigen.
Ich hoffe es sehr, dass es bis zum Ende reicht. Aber ich habe meine Zweifel, weil es ist Schalke.
Ja, schon, kann immer passieren, aber ich würde dieses Duell so gerne wieder in Liga 1 haben mit uns und Schalke. Dann würde ich auch gerne
Vielleicht sehen
Schalke
wir euch ja auch
Dortmund
schon
wieder
in
in
der
der ersten haben.
Relegation.
Nein, wird nicht passieren.
Nein.
Haben wir einen wichtigen Schritt gemacht in die andere Richtung heute? Nee.
Ja, gut, können wir später drüber reden. Einen wichtigen Schritt. Meinst du, den muss auch Sandro Wagner gehen, nämlich weg vom FC Augsburg?
Ich glaube, die lassen ihm noch ein bisschen mehr Zeit, auch wenn ich.
Ich fürchte auch.
Ich
3-0
fürchte, wir haben
Hoffenheim hat
da.
nicht gereicht.
Nee, da haben wir leider nicht mit reinbuttern können. Ich glaube, wenn wir gewonnen hätten letzte Woche und die dann trotzdem das 3-0 gegen Hoffenheim jetzt kassiert hätten, dann schon. Aber leider haben wir das, glaube ich, hinausgezögert.
Ich mache mal kurz eine Live-Recherche, denn ich frage mich, also Sandro Wagner hat noch zwei Spiele vor sich, die es echt in sich haben, gegen Bayer Leverkusen und gegen Eintracht Frankfurt. Und dann kommt der Trainerschreck, dann muss Augsburg gegen uns ran.
Oh, ich fühle irgendwie, dass ihr es wieder macht, weil gegen Leverkusen und auch gegen Frankfurt kann die Erwartungshaltung ja jetzt nicht
Ja,
mega
eigentlich können
sein.
sie nicht
Also,
kicken, selbst wenn die da richtig auf die Fresse kriegen, oder?
obwohl ich weiß nicht, wenn, also wenn es richtig, richtig peinlich hoch wird, dann schon, sowas wie, weißt du, zweimal, einmal 4-0, einmal 5-0 oder so. Aber wenn die dort einfach irgendwie normal verlieren, dann eigentlich nicht. So, und dann muss es euer Spiel sein, was regelt.
Dann heißt es pünktlich zur Weihnachtszeit am 20. Dezember Adieu Sandro Wagner und rein in die Winterpause.
Ich meine, so ein bisschen mehr Freizeit
Wäre ja
während der Feiertage
sogar
gibt
ein guter
Schlimmeres.
Zeitpunkt vor der Winterpause, oder? So ein Trainerwechsel. Es bietet sich doch schon wieder an.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo die das dann mehr und mehr in Erwägung ziehen. Zumindest verdichtet sich dann die Häufigkeit immer. Aber gegen euch zu spielen ist dann ja auch ein Indikator dafür.
Könnte sein. Ich habe ein paar Indikatoren letzte Woche schon oder diese Woche. Oh mein Gott, wir haben ja schon aufgenommen diese Woche. Hello again. Ich habe
Ja,
vor
ich
ein
war
paar
auch
Tagen
total
schon ein paar
durcheinander.
Indikatoren geliefert dafür, dass ein gewisser Herr Amos Pieper seinen Vertrag verlängert. Das ist jetzt tatsächlich passiert. Deswegen, wir melden Vollzug, Pieper bleibt. Und ich habe noch ein paar andere Infos mit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die InnenministerInnenkonferenz in Bremen stattfindet, ab dem 3. Dezember. Und die Fanszene von Werder Bremen hat jetzt auch zu einer Demonstration aufgerufen, am 3.12. abends. Die startet am Weserstadion. Dort soll für Fanrechte demonstriert werden. Ich sehe mich da eigentlich sehr, aber ich habe schon zugesagt, dass ich mit Marie das DFB-Pokalspiel des HSV gucke. Und ich glaube, ich habe keine Chance, dich zu überreden, das fallen zu lassen für einen Fanprotest.
Sorry, Leute, ich beanspruche Lena da ein bisschen. Das muss sie sich
Ja.
geben mit mir.
Aber eigentlich wäre das so eine richtig gute Veranstaltung für uns beide. So eine Fandemo.
Okay, aber das eine ist du, die sich das Spiel von uns nicht geben möchte. Das andere ist, ich muss das Spiel von uns
Ja.
droppen und dahin fahren. Das,
ich
sorry,
check schon.
Schwierig. Furchtbar.
Na gut, dann bare minimum. Es gab mal wieder 12 Minuten Schweigen ab Anpfiff an diesem Spieltag. Das haben wir natürlich beide mitbestritten vom Fernseher, wie sich das gehört. Kein Mucks von uns gegeben, right?
Absolut, natürlich.
Wunderbar. Dann gehen wir doch mal rein ins Spiel von Werder gegen Köln. Ich hatte ja ein 2:1 getippt in der letzten Folge. Ich habe nicht ganz recht gehabt. Ich hatte aber ungefähr recht damit, dass wir dieselbe Startelf wie gegen RB einsetzen. Dazu ist es gekommen. Horst Steffen hat nichts verändert. Gehen wir rein ins Spiel. Nach 10 Minuten schon muss Heinz verletzt raus bei Köln. Die Kölner hatten aber schon vor Anpfiff echt einige Verletzungssorgen. Das hat uns natürlich schon irgendwie in die Karten gespielt, was so die Vorzeichen vor dem Spiel anging. Aber im Endeffekt haben wir nichts draus machen können. Reden wir über die Anfangsphase. Werder hat schon ordentlich dominiert, Köln dann eher gekontert. Durch einen Konter von Elmala setzen sie dann auch die erste gute Chance in der Partie. Aber am Ende ist es Werder, die sich für die Dominanz in der Anfangsphase belohnen können. Auch mit Hilfe von Kölner Unvermögen in der Verteidigung, muss man sagen. Da merkt man dann schon die Ausfälle. Deshalb in der 22. Minute, nach einer kurzen Ecke, gibt es eine Flanke von Schmid. Die prallt wieder raus an den Rand des 16ers und wird dann als Flanke von Stay wieder reingebracht. Die landet direkt auf Friedels Kopf und Werder geht mit 1:0 in Führung. Da sah mein Plan für das 2:1 noch relativ gut aus.
Ich hatte richtig Hoffnung, weil ich hatte ja unentschieden getippt. Allerdings dachte ich, das eskaliert richtig und ihr macht ein 4:4 draus. Das 22. der spätmöglichste Zeitpunkt für so ein Torverhältnis gewesen wäre.
Fair. Dazu kam es auf jeden Fall nicht. Wozu es aber kam, war, dass es sehr klare Bilder gab im TV von Kwasniok, der richtig am Kochen war und nicht im guten Sinne, sondern wirklich vor Wut. Ich hatte das Gefühl, und damit kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zurück zu dem, was du vorhin schon mal gesagt hast, Bilder, die halt gewisse Sachen normalisieren, weil sie einfach häufig passieren. So geht es mir sehr oft mit Wutausbrüchen im Fußball. Und das vor allem auf Trainerpositionen, aber natürlich auch von Spielern auf dem Feld. Hat ein bisschen abgenommen seit der Kapitänsregel, dass nur noch der mit dem Schiri sprechen darf. Aber mir fällt das vor allem bei Trainern auf, dass solche Situationen, in denen gebrüllt, geschrien oder auch mal eine Wasserflasche geworfen wird, Grüße gehen raus an Tim Walter, dass das einfach nicht klar benannt wird als ein cholerisches Verhalten und dass das eigentlich nicht okay ist und dass wir an keinem Arbeitsplatz der Welt, ich nicht an meinem, du nicht an deinem und eigentlich alle rund um den Fußball auch nicht an ihrem Arbeitsplatz angeschrien werden wollen. Und das wird mir zu selten so benannt, dass das eigentlich kein gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten sein sollte, vor allem nicht von einer erwachsenen Person.
Nein, und vor allem auch nicht so standardmäßig. Ich höre immer wieder den
Punkt. Das
wird
ja sogar abgekultet.
Ja, eben. Ich höre halt immer wieder den Punkt in dieser Diskussion und den kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber ich ordne das gleich ein, dass es halt eine viel emotionalere Angelegenheit ist als jetzt beispielsweise Büro. Ja, verstehe ich, alles gut, ist ein Punkt, den
hey,
man machen kann.
Ich bin im Büro
kann.
Auch immer so. Immer wenn jemand mir ein Meeting absagt, bin ich so, ah.
Ich kann verstehen, dass der Fußball mehr hitzige Situationen liefern kann, wo es zu so einem Ausbruch kommen kann, aber ja nicht standardmäßig. Das muss immer noch, Klar, wenn, weiß ich nicht, der Spieler zieht sich da halb aus auf dem Platz, fängt eine unnötige Karte, dann gibt es eine Rangelei und dann verlierst du das Spiel kurz und du denkst jetzt, Trainer, jetzt verliere ich den Kopf. Okay, so, du bist nur ein Mensch. Es kann sein, dass du dann brisant bist und dann auch mal ausrastest und dass dann irgendwie was gesagt wird, was du nicht so meinst. Aber dass das mittlerweile so ist, dass wir Trainer haben, wo du weißt, okay, jede Woche wird der fünfmal ausrasten pro Spiel. Das ist das Problem, die Systematische. Nicht, dass es mal passieren kann
das und
in
das
einer hitzigen Situation.
Systematisch ja jedes Mal eine bestimmte Grenze überschreitet. Wenn du als Spieler auf dem Rasen irgendwie einen Konter erläufst, aber dann den Ball nicht kriegst, dann kannst du auch mal so in dich hinein oder an dich selber so schreien, so, ah, fuck oder so, keine Ahnung, was du auch immer rufen willst. Aber wenn das gegen andere geht, das heißt, die Wasserflasche fliegt in Richtung von Leuten, wenn du ganz klar Gestiken in eine Richtung einer Person machst, dann geht es halt einfach zu weit. Und wenn du siehst, auch auf den Fernsehbildern, und das finde ich das Belastende, es gibt Personen auf dieser Bank, denen siehst du an, dass das für die so normal ist, dass die ihr Unwohlsein darüber, dass der Trainer gerade neben ihnen ausrastet, so doll unterdrücken, das ist gruselig.
Ja, und es sagt ja niemand was gegen, da natürlich gehen da die Emotionen mit einem durch, ja, aber es sagt ja zum Beispiel, sagen wir, du bist Stürmer, du hast die Chance da, den Siegtreffer oder den Ausgleich last minute zu machen, du verkackst es, wenn du dann einmal gegen den Pfosten schlägst und einmal so in dich reinschreist, so sagt ja kein Schwein was, komplett normal, so da gehen die Pferde mit einem durch, aber wenn du dann, weiß ich nicht, den Gegner angehst oder deinen eigenen Mitspieler da zu Boden drängst oder so, weil du dich nicht beherrschen kannst, das ist halt ein Armutszeugnis und das darf auf gar keinen Fall standardmäßig vorhanden sein und das ist es aber.
Das ist für mich ein offensichtliches Armutszeugnis, aber ich bin dir ehrlich, ich bin selbst noch in einem Zwiespalt mit mir, wie ich Situationen bewerte, in denen gegen Gegenstände Gewalt ausgeübt wird, weil das für mich trotzdem ein Bild ist, was mich beunruhigt, wenn ich sowas sehe, weil, also ich kann mich nicht erinnern, außer als ich ein kleines Kind war und dann mal so das Kissen irgendwo gegengehauen habe, dass ich als erwachsene Person gegen irgendetwas geschlagen habe.
Also ich verstehe, worauf du hinaus willst, weil man kann es ja theoretisch auch weiterspinnen, den Gedanken mit, hört
ja,
es bei Gegenständen
halt so
auf.
Schwierig zu bewerten, weil dann kann ich mich auch hier hinsetzen und die Ballerspieldiskussion der 2010er Jahre wieder aufmachen. So, und das will ich auch nicht.
Nee, und da mache ich auch überhaupt nicht mit, so,
weil
ich so ein Ballerspielmensch bin. So, aber zu dieser Sache
aber
gegen
da passiert ja was Körperliches, weißt du? Also da
ja
ist ja schon die Schwelle übertreten zu, ich spiele das nicht oder ich denke das, sondern ich gehe aktiv körperlich gegen etwas an und das ist dann meinetwegen Gegenstand. Und dann finde ich die Schwelle von Gegenstand zu anderer Person deutlich geringer als diese Riesenschwelle von, ich zocke am Wochenende mal ein bisschen gerne und ich ziehe morgen in den Krieg.
Ja, absolut verständlich. Ich weiß, was für einen Punkt du machst. Ich glaube nur, ich muss ehrlich zu mir selber sein und kann da nicht 100% mitgehen, weil ich im Gegensatz zu dir, ich kenne das von mir, dass es Situationen gibt, wo ich gefühlt so viel Energie im Körper habe, dass ich ein körperliches Ventil brauche. Das ist jetzt, Gott, das ist nicht irgendwie so, ich schlag ein Loch in die Wand, ne, auf gar keinen Fall. Aber so, dass ich merke, ich brauche eine körperliche Reaktion da drauf. Und sei es, ich mache jetzt nichts Krasses kaputt, aber es muss irgendwie schon, weiß ich nicht, ein Kissen irgendwo hingeschmissen werden oder so. Also ich kenne das. Oder es muss ein Schlag auf den Tisch sein. Und da muss ich vielleicht auch an mir selber arbeiten, auf jeden Fall. Nur, ich weiß, ich kann halt nicht in andere Personen
damit kann ich aber dann doch irgendwie relaten. Yeah. Ich habe dann eher so diesen Rom-Com-Moment von, ich wäre gerade gern so auf so einem Hügel am Stadtrand und würde gerne mal schreien.
ja, ich check das.
Bei mir
geht
es dann eher über die Stimme. Aber ich check diese Beschreibung, die du gemacht hast von, da ist so viel Energie, die muss irgendwo hin. Und ich kann mir vorstellen, dass das in einem Adrenalin-Moment, vor allem im Sport, vor allem beim Fußball, in einem vollbesetzten Stadion, nochmal eine ganz andere Ladung ist an Energie, die da hochkommt. Ich habe ja auch gesagt, ich bin mir selber mit mir noch nicht einig, wie ich sowas bewerten soll. Und ich finde, das ist auch okay, sich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, ich sehe da was und ich stelle Fragen und ich hinterfrage das, aber ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Das heißt, in der Diskussion, ich bin immer noch offen dafür, Argumente zu hören, die mir helfen, das besser einzuordnen. Deswegen fand ich es ganz gut, das Thema hier einfach mal anzusprechen.
Absolut.
Weil ich habe das Gefühl, es wird zu wenig angesprochen im Fußball.
Ja, das und dass es das Gespräch gibt, ist ja auch wichtig, weil man merkt, dass wir beide zum Beispiel Kern jetzt vielleicht gar nicht die gleiche Herangehensweise haben, aber dass wir schon Kompromisse finden können und Punkte, die wir verstehen, weil ich sagen muss, ich check auch absolut, was du meinst und ich finde, man sieht auch in den Gestiken Unterschiede, ob du etwas kaputt machst, weißt du, was weiß ich, du trittst dagegen den Wasserkasten und da gehen Flaschen kaputt. Das ist für mich etwas anderes, weil es von du bist unkontrolliert, es gibt klare Konsequenzen, etwas geht dabei kaputt und weiß ich nicht, ich hau einmal die flache Hand in Frustration kurz gegen den Pfosten, wenn ich das Tor nicht getroffen habe. Das sind für mich, weiß ich nicht, ich finde, da muss man sich vielleicht noch mal mit ein bisschen auseinandersetzen, ob das
Ja,
gleich
fair.
zu bewerten ist. Aber ich sehe die Diskussion safe hundertprozentig.
Ja, und ich finde die Diskussion auch irgendwie wichtig. Aber ich
Gott, wie sind
weiß
wir da jetzt
nicht so richtig.
abgedriftet, ne?
Wegen Kwasniok.
Ach,
Kwasniok
stimmt,
und
ja,
der
fair.
Gegentreffer.
Weswegen sonst?
Ja, aber wir können meinetwegen dann noch jetzt in die Halbzeitpause driften, denn es ist nicht mehr viel passiert in Halbzeit 1. Gehen wir in die zweite Hälfte. Werder setzt da weiterhin den Ton im Spiel. Der Einzige, der nicht so richtig mitmachen möchte bei Werders guter Phase, ist Schwäbe. Der vermasselt es für Werder dann bei jeder guten Chance. Deshalb bleibt es beim 1 zu 0. Und das auch in der Sekunde, als ich auf dem Sofa mein energetisches Ventil des lauten Schreiens genutzt habe, weil ich dachte, Keke Topp hat sein vermeintlich erstes Bundesligator erzielt. Aber dann war es abseits. Und Köln wird gerettet vom Kölner Keller.
Rieche ich da Verschwörungstheorien?
Nein, ich habe die Bilder ja gesehen, es war abseits. Es gibt noch eine Situation, da können wir dann gleich noch diskutieren, beziehungsweise eigentlich jetzt direkt, denn die Schlussviertelstunde mündet in eine Situation, die den Gegentreffer beinhaltet, denn Köln bestimmt die Schlussviertelstunde. Wir haben das 1 zu 1 in 90 plus 1, auch so ein bisschen dank Niklas Stark. Der fälscht den Ball von Elmala halt perfekt ab für den Treffer. Was dann aber die wirkliche Szene ist, in der ich jetzt verschwörerisch werde, beziehungsweise eine andere Meinung habe als der Schiedsrichter. Oh, wen wundert's? Immer wieder eine Folge, in der ich nicht einer Meinung bin mit dem Schiedsrichter, in diesem Fall Bastian Dankert. Stark kriegt nämlich noch gelb-rot und das ist für mich, ich sag's wie es ist, komplett überzogen. Der Junge spielt den Ball und wird dann komplett über den Haufen gerannt von Bülter und das mutwillig. Das unterstelle ich jetzt einfach, weil so sieht es für mich aus, weil Bülter eben diesen Zweikampf verliert, der noch relativ sauber abläuft. Und dann überrennt er einfach Niklas Stark und der steht auf, geht auf Bülter zu und fragt sowas wie: Was soll das? Oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Auf jeden Fall nichts anderes. Und er ist dann derjenige, der gelb-rot bekommt.
Ja, und lass mich raten, Dankert hat das gesehen, dachte sich, oh, gleich Prügelei und beide einmal gelb.
Nein, nur Niklas Stark,
Herr Bülter
soweit
hat
ich
doch auch
weiß.
gelb bekommen. Beide haben doch 90 plus 6.
Hat Bülter auch gelb bekommen?
Ja, Bülter hat auch gelb bekommen.
Ja, aber das ist so dämlich, weil Bülter hätte dann ja auch gelb-rot kriegen müssen. Einmal für die Situation, in der er einfach einen Gegenspieler komplett umrennt, obwohl der Ball schon längst weg ist. Und dann für die Diskussion, weil Niklas Stark kriegt ja scheinbar für die Diskussion gelb.
Ja, ich glaube, das ist wieder dieses, dass Schiris sich denken, dann versuche ich diplomatisch in beide Richtungen zu sein, aber eigentlich konnten sie die Situation gar nicht richtig einschätzen, wie sie war.
Na, scheinbar hat Bülter kein Geld bekommen, sondern Thielmann.
Hä? Ja,
Der hat sich
okay,
nämlich bei Dankert
kicker.de,
beschwert im
danke für
Nachhinein.
gar nichts, ey.
Also bei
So, hier steht
Bundesliga.de
noch.
steht was anderes. Und ich habe mich auch gewundert. Ich meine nämlich, Bülter hätte kein Gelb gesehen.
Hä? Okay, kicker.de 90 plus 6, Niklas Stark und Marius Bülter beide gelb. Okay, alles klar.
Warte. Lass mich gucken. Oh ja, doch. Bülter hat Gelb bekommen. I'm sorry.
Tja,
Ich
guck,
bin
wer hier der
in der Zeile
Werder-Experte
verrutscht.
ist im
Oh,
Podcast.
never mind. Ich finde trotzdem, dass es überzogen ist, weil Niklas Stark dafür, dass er einfach mutwillig über den Haufen gerannt wird, weil ein Gegenspieler nicht ertragen konnte, dass er einen Zweikampf verloren hat, aufsteht und mal fragt, was das sollte, das ist für mich kein Gelb-Rot.
Nein, das ist wirklich absolut überzogen. So, ich finde, es muss, okay, wir haben die Kapitänsregel und dass die Schiris da eine bessere Kontrolle behalten wollen, kann ich auch verstehen. Aber es muss immer
Stark
noch
hat ja nicht
möglich
mal
sein,
gegen
denn
Dankert geredet. Er ist aufgestanden und auf Marius Bülter
ja,
zugegangen.
Es muss halt noch möglich sein, dass man eine normale Diskussion mit dem Mitspieler führen darf. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, was gesagt wurde. Gegenspieler, genau. Wir wissen nicht genau, was gesagt wurde, aber ich vertraue jetzt einfach mal deinem Urteil, dass es so aussah, dass er da nicht pöbelnd und beleidigend auf den
Zug gerannt. Ich kann es mir halt bei Niklas Stark so wirklich 0,0 vorstellen. Wirklich 0,0.
Ja gut, steckt's nicht drin, ne? Keine Ahnung. Vielleicht hat er da auch sonst was, deine Nase.
Fair. Nein, okay. Es gibt aber auch Spieler, wer das Kader, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, glaube ich.
Ja, fair, fair, absolut.
Aber da kann ich es mir halt wirklich nicht vorstellen. Also endet das Spiel einfach damit, dass Niklas Stark jetzt erstmal fürs Nordderby gesperrt wird. Die Ostkurve hat sich trotzdem das nicht nehmen lassen und nochmal mit einer Runde Pyro eine Einstimmung fürs Nordderby gestartet. Und ich hoffe, dass diese Mannschaft weiß, dass die Saison eigentlich nur daran hängt und an nichts anderem. Scheiß auf Europa, scheiß auf alles. Solange wir die Klasse halten und das Nordderby zweimal gewinnen, bin ich glücklich. Und ich glaube, ich warte mit meinem Tipp fürs Nordderby einfach mal, bis wir euer Spiel besprochen haben, damit wir gemeinsam tippen können.
Ja, ich glaube, das ist die lang ersehnteste Folge in diesem Podcast, abseits von Trikot-Rankings. Ja, absolut. Wir haben geträumt von diesen Zeiten, seitdem wir das hier als Corona-Idee ins Leben gerufen haben, dass das hier mal wieder in Liga 1 stattfindet. Aber wir greifen fort.
Ja, wir machen chronologisch weiter. Es gab ja noch eine Partie, über die du sicher gerne reden möchtest.
Absolut, die ist noch nicht allzu lange her, wie Lena euch erzählt hat. Deswegen verzeiht, ich habe keine Highlights, gar nichts gesehen. Ich habe das Spiel gesehen, bin hier privat einmal total positiv ausgerastet und dann haben wir uns schon in Call gesetzt, für euch natürlich. Deswegen wird das emotional. Emotional war auch schon die Startaufstellung. So, Lena hat eine WhatsApp von mir bekommen mit Glatze Startelf.
Hat ja lang gehalten.
Ja, hat aber trotzdem was gebracht im Vorfeld. Also erstmal
ja,
hat es mir
Kosten-Nutzen
gegeben. Ja,
muss man noch abwägen.
Ich meine, abwarten, was jetzt draus geworden ist. Spoiler, der musste um die 30. rum schon runter, weil er sich verletzt hatte. Weiß man noch gar nicht, was das genau war. Ich hoffe einfach, dass es nichts Krasses ist und dass er gegen euch spielen kann. Hoffentlich war es nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber bis dahin haben wir ihn voll ausgenutzt. Also 17. Minute macht er den Treffer.
Ohne Stark und dafür ihr ohne Glatze. Deal?
Nee, danke, nein, ich würde ihn schon gern behalten. Nee, aber das Tor, tatsächlich kann ich ihm dafür gar keinen Credit geben, weil der ganze Credit geht zu, wie würde Lothar ihn jetzt aussprechen, auf jeden Fall nicht Alexander Rösing-Lillisied, sondern irgendwie anders. Der Junge, also der ist 18, eigentlich ist er kein Junge mehr, aber sieht so lütt aus. Na, der Junge hat rasiert, wirklich. Also der hat sich da durchgespielt, wie ein junger Gott ist er durch die Stuttgarter Reihen durchgegangen.
Marie
und Glatze
mit Ultimativen um sich.
Und Glatze hatte wirklich, der hatte freie Schussbahn, der musste gar nichts mehr machen. Super Vorlage. Rösing-Lillisied hat die ganze Arbeit gemacht. Glatze war dort, endlich ein Vollstrecker. Und ich will nicht gemeinsam, aber nach Königsdörfers Einwechslung gab es eine ähnliche Situation und er hat den mal wieder aus dem Stadion rausgebratzt. Also so von wegen der Vollstrecker, nachdem ich mich gesehen habe, das ist dann eher der Robert Glatze, der das gemacht hat. Aber ich glaube, um ganz fair zu sein, wir haben das Spiel angenommen, wir sind besser reingestartet, als ich dachte, auch mit dem Tor. Aber Stuttgart hat halt auch nach dem Europa-League-Spiel einmal komplett durchrotiert. Also die haben das sehr auf die leichte Schulter genommen, das UNDAF nicht gestartet
hat,
spricht
auch
dafür.
Weiß ich gar nicht, ob die das auf die leichte Schulter nehmen oder ob die einfach nicht anders konnten. Also wenn die Spieler nicht fit sind, dann bringt es ja nichts, dass du eine Startelf rausbringst mit Leuten, die alle zur Halbzeit runter müssen, weil du kannst nur fünfmal wechseln.
Das ist ein Punkt, den ich nicht bedacht habe. Bis jetzt kann auch sein, dass es vielleicht die Doppelbelastung war und sie dahingehend schon wollten. Ich dachte einfach nur, okay, die nutzen das vielleicht auch aus und hätten das gegen einen anderen Gegner, der jetzt vielleicht nicht Aufsteiger da unten drin war, vielleicht anders gemacht.
Maybe.
So, das weiß man.
Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem.
Das kann sein, auf jeden Fall hat sie nicht geholfen. So, weil wir haben das gut ausgenutzt. Dann kam die Glatze-Verletzung da. Und in der 40. kam halt Dennis Undaff schon. Das heißt, da war deutlich Not am Mann. Führig durfte gehen. Und ich glaube, ab dort hat man dann auch deutlich gemerkt, dass das Spiel auch in die andere Richtung gehen konnte. Also, dass wir gehen dann in die Halbzeit und da dachte ich mir schon so, dass er eine reicht niemals. Also, wenn wir das noch ein glückliches zweites gemacht hätten, hätte ich da ein bisschen durchatmen können. Aber auch einem VfB Stuttgart in der aktuellen Form muss man zutrauen, das eigentlich aufzuholen. Und deswegen
ja,
hatte
glücklich
ich
ist auch das richtige Stichwort, würde ich sagen,
ja.
denn von 3 Schüssen macht Undav ja dann doch irgendwann einen rein.
Eben, 54. Minute und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, es geht völlig in Ordnung, dass die den Ausgleich machen. Nur wie es passiert ist, ärgert mich ein bisschen, weil es eigentlich so ein Distanzschuss zuvor war. Und das ist wirklich, das ist so ein richtig fieser Aufsetzerball gewesen. Heuer Fernandes hatte den nicht fest. Kann man ein bisschen hinterfragen, aber das ist wirklich so ein Fund, was da auf ihn zuflattert. Finde ich schwierig, den zu fangen, aber er sah halt nicht souverän aus, der prallt von ihm ab und Undav kann dann halt abstauben. So, tut mir vor Fernandes ein bisschen leid, weil es halt seiner Leistung nicht gerecht wird,
Wir
dass er
haben
da
ihn
so unglücklich
zu
aussah.
geheilt. Wir haben ihn zu hoch gejazzt. Wir haben letzte Woche die Folge nach ihm benannt. Heute sackt er ab.
Heute sackt er ab vor allem, okay.
Spaß.
Nee, danach merkt man halt deutlich, wie wir eher in die defensive Richtung gehen. Also ich glaube, uns lag schon mehr dran, taktisch den Ausgleich zu halten und sich hinten reinzustellen. Dafür sprechen auch die Wechsel so ein bisschen. Aber etwas ganz Wichtiges passiert, und zwar kommt Fabio Baldé rein in der 68. Und der... Also der Junge ist am Ende unsere Rettung. Wir sprechen kurz zuvor noch mal in der 81. über die gelb-rote Karte für Rössing Lillisi, die
er hatte fertig.
Super.
Er hat alles getan, was er für dieses Spiel tun konnte mit der Vorbereitung für das 1-0. Er hat gesagt, ich mach Feierabend.
Er hatte fertig, aber im Zweikampf gegen natürlich Wagnermann, klar, wer auch sonst. Er kommt da ein bisschen zu spät, aber wirklich, also ich muss mir da nochmal die Highlights angucken. Ich habe da so gut wie gar keine Berührung gesehen. Und wenn, dann war sie für mich wirklich nicht gelbwürdig. Vielleicht muss ich mir das nochmal ansehen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich finde, das ist so überzogen, da gelb-rot zu geben.
Ja, ich habe auch leider nur eine Aufnahme davon gesehen in einer nicht so vorteilhaften Einstellung. Deswegen würde ich mich mit einem finalen Urteil jetzt auch hier zurückhalten wollen. Aber es hat euch ja tatsächlich nicht geschadet.
Nee, wobei man sagen muss danach, also die Stuttgarter wussten, dass was geht. Also da war nur noch nach vorne, nach vorne, nach vorne und wir hinten drin.
Dann mussten sie halt auch aufmachen. Das war euer Vorteil.
Eben, auf jeden Fall. Und ich habe es aber nicht kommen gesehen, weil Konter und Umschalten gar nicht unsere Stärke gewesen. So gerade in letzter Zeit war oft das Problem, dass wir viel zu lahmarschig waren, bis der Ball dann mal in der Mitte gelandet ist, auch wenn wir eine Konterchance hatten. Aber das hat sich bei D anders gedacht. Der hat Mittelstädt so links liegen gelassen. Durch das an dem vorbei gerannt, hat Turbo eingeschaltet, blitzschnell und hat dann Vieira in der Mitte getroffen und da wieder das gleiche. Vieira hat den Fuß hingehalten, aber auch wie beim ersten Treffer bei uns, der Torschütze darf sich hier wirklich nicht die Lorbeeren alleine nehmen. Also die Vorarbeit war sensationell, beide Male. Und ja, danach war einfach klar, dass nichts mehr passiert. Das war so ein Momentum.
Dass
haben
überhaupt
sie richtig
was
gut
passiert
ausgenutzt.
Ist. Ich finde es absolut wild, weil von allen Schüssen, die abgegeben worden sind, gingen ja nur 2 vom HSV aufs Tor und das waren die 2 Treffer. Und wenn du am Ende da drauf guckst und siehst, dass beide Teams knapp unter einem XG haben, ist es eigentlich schon frech, dass überhaupt irgendwer von euch getroffen hat.
Schon,
also
die
sowohl
Tore waren
das Stuttgart-Tor als auch eure beiden Treffer. Es hätte auch ein 0-0 werden können mit echt mieser Chancenverwertung.
Ja, da hätte sich auch niemand drüber beschweren dürfen, aber es passt eigentlich die XGs, weil die alle 3 Tore ja durch individuelle Fehler entstanden sind. So, dass einer dann durchmarschieren konnte oder halt Heuer Fernandes mit dem Ball, den er nicht gut stoppen konnte. So oder so, egal, haben sie gut gemacht. Wichtige Punkte. Wir
3
springen
Punkte
auf Platz
sind 3
13.
Punkte.
Ja, wichtig.
Dann wird es ein Duell auf Augenhöhe am Wochenende.
Schwierig. Ich finde die Tabelle, ihr seid 8, wir 13. Es sind 4 Punkte, die dazwischen liegen. Schwierig dann von, ja, ich weiß nicht. Schwierig einzuschätzen, Lena. Was ist Augenhöhe? Was ist Augenhöhe nach 12 Spieltagen, ey?
Im Nordderby sowieso nicht. Also, wenn da was passiert, dann sprechen wir nicht von Augenhöhe, sondern offenem Visier auf beiden Seiten, was auch immer da kommt. Und egal, wie die Vorzeichen aussehen.
Eben, ihr kennt uns, Derby ist immer was komplett Eigenes. Ihr könntet vielleicht davon profitieren, dass wir noch gegen Kiel ran dürfen unter der Woche. Wer weiß, wie kaputt man danach ist.
Ja, ich hoffe ja für mich, dass das nicht in die Verlängerung geht und Kiel euch in 90 abfrühstückt, weil dann kann ich schneller in mein Bettchen am Mittwochabend. Aber für das Nordderby hoffe ich natürlich, dass ihr richtig schön über 120 ran müsst.
Wundervoll. Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir machen das gegen Kiel relativ schnell klar. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, ob wir jetzt nach dem Höhenflug gegen Stuttgart und sagen wir, wir gewinnen gegen Kiel, ob man dann nicht mit dem falschen Mindset da rangehen könnte.
Wichtige Frage ist ja auch, wie steht's um Robert Glatzel?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, besonders für meinen Seelenfrieden. Aber ich glaube, das interessiert die Leute alles gar nicht. Ich glaube, wir müssen tippen.
Ich würde sagen, du tippst aber zuerst mal das DFB-Pokalspiel, bevor wir hier das Nordderby tippen.
Oh, ich weiß, ey, letzte Folge, ich war so lost, ne? Ich habe gesagt, in der nächsten Folge reden wir über den DFB-Pokal und wir hatten schon über die Partien gesprochen, voll unnötig. Es kommt ja jetzt noch eine Folge. Aber ja, gegen Kiel 2-0. Reguläre Spielzeit, nichts anderes für uns.
Okay, ich fürchte, wir sitzen ein bisschen länger da und gehe von der Verlängerung aus. Aber ich sag, wir werden nicht mit einem Elfmeterschießen belohnt, sondern dann ist es so ein dreckiges am Ende und dann ist Kiel weiter.
Was sagst du echt, die machen so, keine Ahnung, 115. oder so ja. Noch das Ding?
Oh, das wäre der schlimmstmögliche
Case. Wirklich, Worst-Case-Szenario.
Du kennst mich doch, ich mein's gut mit dir. So, Nordderby. Wir ziehen durch. Wir haben beide keine Tickets übrigens. Also falls ihr noch was übrig habt für den Gästeblock, ruft mich an. Für den Heimbereich ruft Marie an. Mhm. Puh, es ist für Werder ein Auswärtsspiel. Wir müssen auf Niklas Stark verzichten. Das heißt, es wird nochmal ordentlich umgeräumt in der Abwehr. Das macht mir am meisten Sorgen. Deswegen glaube ich, dass Werder sich auf jeden Fall einen Gegentreffer fangen wird, so wie das da aussieht. Ich kann aber hier nichts anderes tippen als ein 3-1 Auswärtssieg im Volksparkstadion für den SV Werder Bremen.
Alter, okay, gleich 2 Tore Abstand. So, ich habe jetzt kein 0-0 erwartet, ne? Aber das schon. Ich glaub, eigentlich hätte ich nicht so krass getippt, aber dann sage ich genau das andersherum. Dann sage ich 3-1, Festung Volkspark steht, 2 Dinger am Start. Und realistisch gesehen wird es so ein richtig langweiliges 0-0, so richtig kacke.
Oh mein Gott, das wäre so schlimm. Niemand schafft
was. Glaubst du, ja. Es geht 11-11 aus?
Ja, ich denke schon.
Ich bin gespannt, also das hat bei uns in letzter Zeit nicht so gut geklappt.
Ja, fair. Aber gerade deswegen würde ich sagen, wir können es uns einfach beide auch nicht leisten, schon wieder wen an eine Sperre zu verlieren, right?
Das dachte ich mir vor diesem Spiel auch. So, ja. Das hat trotzdem irgendwie hingehauen.
So. Okay, Abschlussfrage für diese Folge. In welchem Rahmen verfolgst du das Nordderby?
Ich hätte ja gehofft, dass es im Stadion stattfindet und ich habe privat noch ein paar Sachen offen, wo ich hoffe, dass noch irgendwer abspringt und man da irgendwie reinrutschen kann, aber wird niemals passieren. Deshalb realistisch werde ich...
Grippesaison. Irgendwer wird schon krank. Also wir wollen ja kein Auge machen, aber...
Ich hoffe, falls das nicht klappen sollte, dann habe ich eine Freundesgruppe, die das mit mir auf dem Sofa zusammenguckt. Also ich bin dann mit 4, 5 Leuten dort am Schauen.
Dann sind wir in einem echt ähnlichen Szenario unterwegs. Ich hoffe natürlich auch, dass noch was vom Laster fällt auf dem Ticketmarkt. Aber ich glaube, die Chancen für mich stehen schlechter als für dich, denn es handelt sich ja um den Auswärtsblock, also begrenzte Kapazität. Das heißt, ich werde auch sehr wahrscheinlich bei mir zu Hause mit ein paar Freunden zusammen das Ganze verfolgen.
Na gut, dann ist das ja relativ versöhnlich wenigstens, wie wir das schauen werden. Aber ich glaube, unsere Erfahrungen werden ganz andere sein, weil dass wir da beide glücklich rausgehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir
glaube ich, dass wir da beide unglücklich rausgehen.
Ja, das kann passieren. Aber sehr wahrscheinlich ist auch, dass wir danach darüber sprechen werden. Und auf die Folge könnt ihr euch natürlich extrem freuen, weil ich glaube, das ist das Highlight dieses Podcasts.
Zumindest 1 von 2 in dieser Saison.
Mal schauen, wer das für sich entscheiden kann. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich habe schon ein bisschen Muffensausen. Und ich sage Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.